Ja, vielen Dank. Wie James gesagt hat, war ich vor 40 Jahren hier. Die Stadt hat sich kaum geändert. Abgesehen von einer Mauer. Ich habe vergebens versucht, diese Mauer zu finden. Das ist nicht mehr da. Aber die Hauptsache ist der Geist, nicht? Ist der Geist noch da? Oder welcher Geist herrscht jetzt in der Bundesrepublik und überall in der Welt und auch in Amerika? Am 4. Juli feiern die Amerikaner den Tag ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 führte unmittelbar zur amerikanischen Revolution. Das weiß jeder Amerikaner. Weniger bekannt ist, dass die amerikanische Revolution zum amerikanischen Bürgerkrieg führte. Vielleicht ist das weniger bekannt, weil der Bürgerkrieg erst 85 Jahre später kam. Noch weniger bekannt ist, dass alle Revolutionen zum Bürgerkrieg führen. Normalerweise ist die Zeitspanne zwischen Revolution und Bürgerkrieg viel kürzer. Der Vorläufer und erste Beispiel von Revolutionen in Europa waren die Hussiten, die sich unter dem großen General Jan Žižka über den damaligen König der Römer führte unmittelbar zum Bürgerkrieg unter den Hussiten. In Deutschland war das Wort für Revolution Reformation. 100 Jahre nach dem Hussitenaufstand in Prag besuchte Thomas Münzer den Nachwuchs der hussitischen Revolution und importierte anschließend deren Methoden nach Deutschland. Das Resultat war die deutsche Revolution bzw. die Reformation, die unmittelbar zum Bürgerkrieg zwischen Thomas Münzer und den Bauern auf der einen Seite und Luther und den Fürsten auf der anderen Seite führte. In England war die Reformation ebenfalls eine Revolution, die zum Bürgerkrieg führte. Zuerst zum Krieg zwischen den Puritanern, der englische Verkörperung des jüdischen revolutionären Geistes in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts und den Roundheads, dem Verteidiger von König Charles I., des Königs, den die Puritaner geköpft haben, und später zur glorreichen Revolution von 1688, die wiederum zum Bürgerkrieg zwischen den Whigs und den Jakobiten bis zum Jakobitenaufstand von 1745 führte. Die wohl bekanntesten Revolutionen, nämlich die französischen und die russischen Revolutionen, führten jeweils zum gleichen Ergebnis, Bürgerkrieg. Das gilt bis heute. In der heutigen Zeit kann man den revolutionären Geist im Kampf um die Schwulenehe in US-Bundesstaaten wie Indiana sehen. Oder im Kampf um die freien Toilettenwahl in North Carolina. In beiden Fällen sehen wir einen Streit zwischen dem Volk auf der einen Seite und eine Allianz von Schwulen, Kapitalisten und Finanzoligarchen auf der anderen Seite, die die repräsentative Regierung abschaffen und eine Diktatur des moralischen Relativismus an ihrer Stelle etablieren will. Das Ziel dieser Allianz ist die Unterminierung der repräsentativen Demokratie und letztendlich die Abschaffung der politischen Autonomie der US-Bundesstaaten gegenüber der Bundesregierungen und deren elitären Hintermänner. Mit Hilfe ihrer finanziellen und medialen Macht setzen sie die vom Volk gewählten Politiker unter Druck, um sie dazu zwingen, ihren Wählern die Agenda des moralischen Relativismus aufzuzwingen. Ich möchte auch dazu sagen, dass Brexit ein Beispiel davon ist. Ich war vor 2 Tagen in England und habe dort einen Vortrag gegeben. Und das ist bestimmt ein Aufstand gegen die gleichen elitären Kreise. Die Oligarchen sind im Moment berauscht von ihrer Macht. Wie bekamen sie ihre Macht? Durch Wucher. In seinem Buch Killing the Host beschrieb Michael Hudson die Zeit der Reagan-Thatcher-Regierungen der 70er und 80er Jahre als eine der größten oligarchischen Machtübernahmen in der Weltgeschichte. Naomi Klein beschrieb in ihrem Buch die Schockstrategie dasselbe als den größten Propagandasieg der letzten drei Jahrzehnte. In Amerika fing dieser Kampf zwischen den Oligarchen und dem Volk am 4. Juli 1776 als Kampf zwischen Schuldner und Gläubiger an. In seinem 1982 erschienenen Buch Der Geist des demokratischen Kapitalismus schrieb Michael Novak, die natürliche Logik des Kapitalismus führt zur Demokratie. Ein Blick auf die Geschichte zeigt wenig Unterstützung für Novaks These. Ganz im Gegenteil finden sich eher zahlreiche Gegenbeispiele. Novak sagt auch, politische Demokratie ist in der Praxis nur mit der Marktwirtschaft vereinbar. Tatsächlich sind Demokratie und Kapitalismus so wenig vereinbar, wie es Freiheit und Gleichheit in der Französischen Revolution waren. Der Kapitalismus ist antidemokratisch, weil er Wohlstand und somit schließlich Macht auf immer weniger Hände verteilt. In Kevin Phillips' Buch Wohlstand und Demokratie findet sich folgende These. Die amerikanische Geschichte ist ein fortgesetzter Wettbewerb zwischen Kapitalismus und Demokratie. Anders gesagt, die amerikanische Regierungsform, von der die USA behaupten, sie sei für die ganze Welt tauglich, ist letztendlich inkohärent. Demokratie und Kapitalismus sind mehr als nur unvereinbar. Sie stehen in einem radikalen Widerspruch. Der hieraus resultierende Konflikt zieht sich durch die gesamte Geschichte der Vereinigten Staaten. Er beginnt mit der Verfassung der Grundväter im späten 18. Jahrhundert und geht weiter bis zur Occupy Wall Street Bewegung im Jahr 2010. Wucher ist der Grund dafür, dass Revolution zum Bürgerkrieg führt. Das monumentale Lehrbuch der Nationalökonomie von Pater Heinrich Pesch definiert Kapitalismus als staatlich begünstigten Wucher und liefert somit eine ziemlich exakte Beschreibung des Systems, das mit der Gründung der Vereinigten Staaten in Kraft gesetzt wurde. Pesch beschreibt dieses System auch als verträgmäßige Aneignung aller Überschüsse. Das politische System, von dem dieses ökonomische System durchgesetzt wird, ist von Natur aus antidemokratisch. Denn die Interessen der Geldgeber können nicht identisch sein mit den Interessen der Bevölkerung, die sich in der Mehrheit befindet, aber außer ihrer Händearbeit keinerlei Kapital besitzt. Hamilton und die Grundväter stellten sich auf die Seite der Geldgeber und schufen dadurch einen kapitalistischen und somit antidemokratischen Staat. So war es damals, so ist es heute. Die amerikanische Revolution von 1776 entfachte eine Welle von Revolutionen, die 200 Jahre dauern würde. Der größte Unterschied zwischen der amerikanischen Revolution von 1776 und dem Bader-Meinhof-Aufstand der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Entwicklung und Anwendung von Social Engineering, also psychologischen Massenmanipulationswaffen, insbesondere die Propagierung von sogenannter sexueller Befreiung, wozu auch Frauenemanzipation, Schwulenbefreiung und Gender Mainstreaming zählen, durch die modernen Massenmedien, um unzufriedene Menschenmassen unter politische Kontrolle zu bringen. Das ist das Thema von meinem Buch Libido Dominandi, Sexual Liberation and Political Control. Was war Social Engineering? Im Jahr 1914 erschien John B. Watsons Buch Behaviorism, An Introduction to Comparative Psychology. In diesem Buch schrieb Watson das Interesse des Behaviorismus an den menschlichen Handlungen ist mehr als das Interesse des Zuschauers. Er will die Reaktionen von Menschen kontrollieren, genauso wie die Naturwissenschaftler andere Naturphänomene steuern und manipulieren wollen. Es ist die Aufgabe der behavioristischen Psychologie, in der Lage zu sein, die menschliche Aktivität vorherzusagen und zu kontrollieren. 16 Jahre später schrieb Watson im Vorwort der zweiten Auflage desselben Buches: Wir müssen zugeben, dass gegenwärtige soziale Experimente mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit voranschreiten. Als ein Beispiel für soziale Experimente haben wir Krieg. Zur sexuellen Version von Social Engineering gehört Freuds Theorie der Entstehung von Neurosen durch unterdrückte Sexualität, den Oedipus-Komplex und die Theorien von Freuds Anhänger und Kommunist Wilhelm Reich, dessen erklärtes Therapieziel das Aufbrechen des Charakterpanzers seiner Patienten durch spezielle therapeutische Manipulationen wie Massage und Atemtechniken zum Zwecke der Erlangung voller Orgasmusfähigkeit und ungehemmte Hingabe an das körperliche Lustempfinden war, was den arbeitenden Menschen zur Befreiung aus der Knechtung durch und die Autoritätshörigkeit gegenüber der herrschenden Klasse führen sollte. Das Endziel für den auf diesem Wege therapierten Menschen, die klassenlose Gesellschaft, in der jeder völlig frei seine Triebe auslebt und dadurch Glück und Erfüllung findet. Zur sexuellen Variante von Social Engineering gehört auch den Kinsey Reports, das Ende des Hollywoods Production Codes Mitte der 60er Jahre, die Einführung der Anti-Baby-Pille und die sogenannte Frauenbefreiungsbewegung, die die Abtreibung legalisierte, mit dem Effekt, dass die sogenannte befreite Frau nun als Arbeitskraft in ähnlichem Umfang ausgebeutet werden könnte wie der Mann. Die deutsche Linke und die ehemals linken Grünen, deren führende Köpfe größtenteils in der Zeit der Studentenrevolte in kommunistischen Gruppen aktiv waren, hat alle die von mir genannte Ideologien und Entwicklung völlig unkritisch in ihr Weltbild übernommen und steht der Pornografisierung der Gesellschaft weitgehend gleichgültig bzw. akzeptierend gegenüber und fordert sogar die Anerkennung der Prostitution durch den Gesetzgeber als ehrbaren Beruf mit der Verpflichtung der als selbstständige Unternehmen tätigen Prostituierten auf ihre erzielte Gewinne Steuern zu entrichten. Revolution heißt ja aus dem Lateinischen übersetzt Umwälzung. Also das Unterste nach oben kehren. Sexuelle Revolution kann daher verstanden werden als ein auf den Kopf stellen des Menschen, die Geschlechtsteile nach oben, den Kopf, das Denken nach unten. Kurz gefasst, die Dominanz der Triebe über den Verstand. Während der 30er Jahre in Amerika gab es zwischen den zwei Weltkriegen einen Krieg im eigenen Land. Es gab einen Krieg im akademischen Welt zwischen den Anhängern von Watson, die Meinung waren, dass menschliche Entwicklung eine Frage von Umweltmanipulierung und Dressur sei, und den Anhänger von Madison Grant, darunter Adolf Hitler, die der Meinung waren, dass das Fundament aller menschlichen Entwicklung Biologie sei. Es gab zu dieser Zeit auch eine Art ethnischen Bürgerkrieg in Amerika. nach der Lehre des dreifachen, das der soziologischen Lehre, des dreifachen Schmelztiegels, ethnische Identität wandelt sich nach drei Generationen in Amerika vom Land der Herkunft zu Religion. Gemäß des dreifachen Schmelztiegels gibt es in Amerika drei verschiedene Ethnien, die auf drei verschiedene Religionen aufgebaut sind, also Protestanten, Katholiken und Juden. Amerika war ein Land wie Jugoslawien. Es gab drei Ethnien, gegründet auf drei Religionen, die ständig in Streit miteinander waren. Der Streit über Hollywood in den späten 20er und früher 30er Jahren war ein Streit zwischen Juden und Katholiken über die zunehmende Sexualisierung der Kultur, die durch Hollywood-Filme herbeigeführt wurde. Die Krise kam im Jahr 1933, als Cardinal Dougherty zu einem Boykott der Warner Brothers Kinos in Philadelphia aufrief. Nach ein paar Wochen wurde die finanzielle Lage kritisch bei Warner Brothers. Joe Green, der Leiter, der Stellvertreter von den amerikanischen Bischöfen, nahm an einer Sitzung mit Harry Warner teil, an der Harry Warner Tränen, das ist ein Zitat, Tränen so groß wie Pferdeäpfel weinte. He was crying, wörtlich gesagt, he was crying tears as big as horse turds. Weil er $100,000 pro Woche allein in Philadelphia verlor, wegen dieses Boykotts. Als Herr Giannini, Gründer der Bank von Amerika, sich weigerte, Hollywood mehr Geld zu leihen und dazu noch der Schuldenberg, den die Hollywood-Bossen im Jahr 1929 angehäuft hatten, um die Umrüstung der Studios auf die Tonfilmtechnik zu finanzieren, überzeugte die Studio-Bosses davon, dass sie gegenüber den Forderungen der katholischen Kirche klein beigeben sollten und in ihren Filmen künftig auf obszöne und antichristliche Szene und Dialoge verzichten. Diese Vereinbarung zwischen den katholischen Bischöfen und den Studiobossen wurde bekannt als der Production Code. Für die nächsten 31 Jahre versicherte Joe Green, dass keine Nacktheit, keine Gotteslästerung, Obszönität und Schimpfwörter in Hollywood-Filmen auftauchten. Kein Kino wurde zulassen, Filme zeigen, und kein Film wurde ohne die stillschweigende Billigung von Joe Green genehmigt. Im Jahr 1965 verloren dann die Katholiken ihre Nerven. Ihr 30-jähriger Kampf gegen die Sexualisierung der Kultur kam im Jahr 1965 zu einem jähen Ende, als Hollywood den Code mit dem Film The Pawnbroker oder Der Pfandleiher brach. Sobald die Katholiken ihre Nerven im Krieg um die Sexualisierung der Kultur verloren hatten, sobald Hollywood sich von den 31 Jahre lang bewahrten schnellen Anstand verabschiedete, war es unvermeidlich, dass die Instrumente der neuen Hollywood-Kultur gegen sie im vollen Kulturkampf, gegen die Kirche im vollen Kulturkampf zur Anwendung kommen würde. Die Sexualisierung des katholischen Klerus, die geheime Sexualisierung, stammt aus dieser Zeit. Im Jahr 1933 erschien Wilhelm Reichs Buch Massenpsychologie des Faschismus. Reich war, wie gesagt, Anhänger von Freud und Marx. Wilhelm Reich ist der Mann, der den Begriff sexuelle Revolution geschaffen hat. Wilhelm Reich ist auch der Vater der Sexualerziehung. Wilhelm Reich war Kommunist und Freudianer und sein Hauptgegner in Wien, wo Reich lebte, war die katholische Kirche. Reich versuchte jahrelang vergeblich den Glauben an die Existenz Gottes aus den Köpfen seiner katholischen Seminaristen zu bannen. Und dann bemerkte Reich eine einfache Tatsache. Wenn er das sexuelle Verhalten der idealistischen jungen Katholiken in Richtung der sexuellen Befreiung verändert, insbesondere auch ihnen einredete, dass Masturbation einer für Körper und Psyche wichtige und gesunde Sache ist, dann verdampfte die Idee von Gott einfach aus ihren Köpfen. Sie verließen die katholische Kirche und der Weg zu einer erfolgreichen Revolution war frei. Die Lösung von den technischen Problemen, die der Marquis de Sade gefunden hat beim Französischen Revolution, also der sagte mitten im Französischen Revolution, dass die Behörden nackte Frauen Theater zeigen sollen. Es gibt ein technologisches Problem da. Entweder hat man ein großes Theater und da kann man die Frauen kaum sehen. Also man kann viele Leute beeinflussen, aber es ist zu weit davon entfernt. Oder man hat ein kleines Theater und dann beeinflusst man wenige Leute. Dieses Problem würde gelöst durch Masse, was Reich bezeichnet hat als Massensituation. Er hat auch festgestellt, dass Hollywood genau in der Lage war, diese Massensituation herzustellen. Und dass sie während der 20 Jahre sowas gemacht hat. Und wenn sie das weitermachen können, können sie die Revolution weiter vorantreiben. Mit Wilhelm Reich war und ist der große Held der 68er. Sein Buch wurde wörtlich während des Aufstands von Paris in 1968 als Waffe benutzt. Als die Demonstranten die französische Polizei mit Exemplaren dieses Buches bewarfen. Diese Revolution dauerte bis in die 70er Jahre hinein. Während der 70er Jahre wurde Reichs Lehre von der sexuellen Revolution als wichtiger Teil in die Lehre von psychologischer Kriegsführung implementiert, besonders bei der Herstellung und Anwendung von Pornografie. Das gilt bis heute. Pornografie wurde als Waffe gegen die Intifade in Ramallah im März von 2002 eingesetzt. Die israelische IDF ist in Ramallah einmarschiert. Die haben die Fernsehsendungen von Palästina übernommen und haben Pornografie ausgestrahlt zu dieser Zeit. Mitte der 70er Jahre gab es eine Umfrage, die festgestellt hat, dass 60% aller Deutschen zwischen 18 und 30 ein Mitglied der Bader-Meinhof-Bande in ihrer Wohnung beherbergen würden, wenn sie gefragt würden. Um diesen Sumpf der Sympathie für Terroristen auszutrocknen, wurde die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, mit Pornografie überflutet. Die Pornowelle der 70er Jahre fing an mit Franz Marischkes 1972 gedrehten Softcore-Pornofilm Lass Jucken, Kumpel. Franz Marischke wurde am 2. Juli 1918 in Unterach am Attensee in Oberösterreich geboren. Er starb am 18. Februar 2009 in München. Marischke kam aus einer berühmten jüdischen Künstlerfamilie. Sein Vater war der Operettenstar Hubert Marischke. Seine Mutter war die Tochter von Victor Leon, einem berühmten Librettisten. Sein Onkel war der spätere Sissi-Regisseur Ernst Marischke. Der Taufpater war zu der erfolgreichste Komponist seiner Zeit, Franz Lehár. Ab 1938 erhielt er seine Ausbildung als Schauspieler am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Da seine Mutter Juden war und er selbst als Halbjude gab, musste er nach dem Anschluss Österreichs am 12. März 1938 das Reinhardt-Seminar aus rassischen Gründen verlassen und am 20. April 1939 nach England emigrieren. 1940 kam er in ein Internierungslager, aus dem er entlassen wurde, als er sich freiwillig zum Pionierkorps meldete. Er wurde Sergeant und schließlich erhielt ihn beim Intelligence Corps Korps unter dem Namen Francis Marsh eine Ausbildung zum Vernehmungsoffizier. Bis 1946 verhörte er in Norwegen SS-Angehörige und KZ-Aufseher. Er wurde britischer Staatsbürger und bekam nur auf ausdrücklichen Wunsch wieder seinen ursprünglichen Namen und im selben Jahr, also 1946, kam er nach Wien zurück, wo er im Theater tätig war. Seit Beginn der 50er Jahren lebte Marischke in München, wo er über 100 Drehbücher schrieb und als Regisseur bei fast 30 Spielfilmen und ebenso vielen Fernsehspielen und Fernsehserien tätig war. In den 70er und 80er Jahren schwamm er auf der Sexwelle und drehte Erotik-Komödien wie Lass jucken, Kumpel und weitere fünf Streifen mit ähnlichem Titel. Liebesgrüße aus der Lederhose. Drei Lederhosen in Saint-Tropez und Sunshine Reggae auf Ibiza. Lass jucken, Kumpel war ein sexualisierender Propagandafilm für unzufriedene deutsche Arbeiter. Zum Beginn von Lass jucken, Kumpel äußert ein Bergarbeiter seine Unzufriedenheit mit seinem Leben in der Bundesrepublik und überlegt sich, ob er in die DDR umsiedeln soll, wo es dem Arbeiter angeblich besser geht. Bevor er seine Überlegung in die Tat übersetzt, geht er in die Kneipe, wo er eine Diskussion mit dem Wirt führt und der Wirt ihn schließlich in den Puff bringt, wo er alle seine Unzufriedenheit schnell vergisst. Und das Vorhaben, in die DDR umzusehen, kein Thema mehr. Dieser Film, den Marischke im Auftrag von den ehemaligen Briten drehte, gilt als Symbol für die damaligen Lage der Bundesrepublik. Das sogenannte Wirtschaftswunder der 50er Jahre war dabei. Die deutschen Löhne waren inzwischen in den Augen der politischen Führer und Wirtschaftsbosse zu hoch gestiegen, und um international konkurrenzfähig zu sein. Das ist die Aussage von Helmut Schmidt 1975 auf Schloss Rambouillet in Frankreich. Statt höherer Löhne bekam man ab jetzt sexuelle Befreiung. Die Behauptung, dass die Geheimdienste bei der Pornofilm-Production beteiligt waren, lässt sich am Beispiel von CIA-Agent Frank Carlucci belegen, der im selben Zeitraum, das heißt also 1974, Portugal mit Pornografie überflutete, um dort mit der kommunistischen Revolution Schluss zu machen. Das steht in Time Magazine, ein Berichterstatter für die CIA zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, wurde Pornografie zur Waffe der psychologischen Kriegführung zu dieser Zeit, und so ist es heute auch, wie ich das beim Romale erwähnt habe. Die Deutschen befanden sich in einer vergleichbaren Situation in den 70er Jahren. Pornografie wurde eingeführt, um den RAF-Aufstand zu beenden. Der kritische Wendepunkt kam, wie gesagt, im Jahr 1975. In diesem Jahr trafen sich die Staatschefs der sogenannten G7-Länder im Schloss Rambouillet in Frankreich, um gemeinsam eine Strategie zur Beendigung der Aufstände in den Ländern der Dritten Welt zu entwickeln. Ihre Lösung war eine neue Geografie der Herstellung, a new geography of production. Das bedeutete damals den Abschied von der klassischen westlichen Produktionsweise, also Massengüterproduktion am Fließband im Stil von Henry Ford. Die Entstehung von Satelliten- und Unterseekabeltechnologie und die Entwicklung von Containerschiffen um die Billiglöhne in den asiatischen Ländern besser ausnutzen zu können. Um die Länder der Dritten Welt zu erobern, brauchte man finanzielle Waffen wie Krediten der Weltbank und damit Bucher. Die Banken der ersten Welt nahmen den Ölreichtum der Erdölproduzierenden Länder und gaben den Ländern der dritten Welt, die über keinen Ölreichtum verfügten, Kredite, um ihre Gegner zu teilen und durch Verschuldung zu knechten. Wucher war die Waffe, die die nördlichen Länder der Erde anwendete, um die südlichen Länder der Erde zu erobern. Die Waffe, die gegen die Oligarchen gegen Fordismus, höhere Löhne und den Wohlstand der Bevölkerung ihrer eigenen Länder angewandt haben, war sexuell gefallen. Der Wendepunkt kam 1975. Im Jahr 1975 kam Las Jugendgruppe 4 auf die Leinwand der Bundesrepublik. 1975 galt Jean-Paul Sartre unter linke Intellektuellen als längst überholt. Der neue Philosophiekönig in Frankreich war Michel Foucault. Und nach seiner eigenen Aussage und der seines Biografen James Miller war 1975 das Jahr, in dem Foucault nach eigenen Wörtern seinen Pakt mit dem Teufel schloss. Michel Foucault wurde am 15. Oktober in Poitiers, Frankreich, als Sohn eines prominenten Chirurgen geboren. Sigmund Freud meinte, Gott sei ein Übervater, und das war bestimmt der Fall bei Michel Foucault. Foucault hatte seinen Vater und den Gott, den er anbetete, dieser hasste seinen Vater und den Gott, den er anbetete. Diese gestörte Beziehung zu seinem Vater führte zu Foucaults Homosexualität, und seine Homosexualität führte ihn während seiner Jugendzeit zu zahlreichen Selbstmordversuchen. Selbstmord, schrieb Foucault 1979, war das einfachste von aller Vergnügen. Wegen der psychiatrischen Behandlungen, denen er aufgrund seiner fehlgeschlagenen Selbstmordversuche unterzog, wuchs in Foucault eine Faszination für den Wahnsinn und wie dieser behandelt wurde. Weil Wahnsinn den Gegensatz zum Logos oder Vernunft darstellt, konnte Foucault ihn als Waffe verwenden, um die gesellschaftliche Ordnung umzustürzen. Was beinahe auch geschah während des Studentenaufstands 1968 gegen die De Gaulle-Regierung in Paris. Während der 70er Jahre wurde die maoistische Gauche-Proletarian oder proletarische Linke die Vorhut der revolutionären Bewegung in Frankreich. 1972, nach dem Münchner Attentat auf die Olympischen Spiele, kam die Krise. Für André Glücksmann war die Wahl klar. Der Führer der Gauche-Proletarian, der von der Ermordung der israelischen Athleten in München tief getroffen war, stand vor einer Entscheidung. Entweder Terrorismus oder Bedeutungslosigkeit, und entschied sich für Bedeutungslosigkeit. An diesem Punkt übernahm die Baader-Meinhof-Bande die Führung der revolutionären Bewegung in Europa. Nach dem Zusammenbruch von Les Gauche-Proletarien entstand ein geistiges Vakuum unter den Linken, das Foucault führte und in seinem 1965 erschienenen Buch Surveiller et Punir zum Ausdruck brachte. Nachdem die Linke bei ihrer Aufgabe, den Kapitalismus zu zerstören, versagt habe, hätten sie sich entschlossen, sich selber zu strafen. Und Foucault hat ihnen erklärt, wie sie das am besten tun können. Die Linken könnten jetzt ihre aggressiven Impulse durch Kunst und erotische Spiele zum Ausdruck bringen und dadurch die Kräfte, die ansonsten ihre Gesellschaft zerstören würde, auf andere Weise zum Ausdruck bringen. Foucaults Sadomasochismus wurde zum Musterbild für eine neue Art von Revolution. Die Oligarchen, die Foucault einen Lehrstuhl an der Universität von Berkeley in Kalifornien anboten, sahen dies gleichzeitig und viel deutlicher als Foucault als Mitte der Versklavung. Während des Frühjahres 1975 nahm Foucault mit zwei homosexuellen Bekannten LSD in der Nähe von Zabriskie Point, damals berühmt wegen Antonionis Film mit dem gleichen Titel, in Kaliforniens Tal des Todes oder Death Valley. seiner wahren Bekehrung, in Anführungsstriche, fand in den schwulen Badehäusern von San Francisco statt. Dort fühlte Foucault eine Verbindung zwischen schwulem Sex und dem Tod. Totales Vergnügen, sagt er, gleich für mich den Tod. Das galt natürlich für Foucault, der 1984 an AIDS starb, aber auch für die politische Bewegung, deren Führer er war. Statt der Weiner-Meinhof-Gruppe in den bewaffneten Kampf zu folgen, schlug Foucault eine Alternative vor. Er macht seinen Pakt mit dem Teufel, der für die revolutionäre Bewegung seiner und unserer Zeit noch gültig ist. Der faustische Pakt, der seine verführerische Wirkung auf uns aus dem Einsatz von Sex besiegt, sieht folgendermaßen aus. Er bietet uns bloßen Sex im Austausch für das Leben in seiner Gesamtheit, für die Wahrheit und die sexuelle Selbstbestimmung. Homosexuelle Befreiung wurde das Kind, das seine eigenen linken Väter verschlang. Nach dem Zusammenbruch der Gauche-Proletarier in Frankreich war die schwule Befreiungsbewegung der wichtigste politische Einfluss auf Foucaults Denken. Nach seinem faustischen Pakt wurde Gay Liberation, das heißt die homosexuelle Befreiungsbewegung, eine satanische Parodie auf die revolutionäre Bewegungen der 60er Jahre. Anders gesagt, hat Foucault die linke Bewegung getötet durch seine morbide Fixierung auf schwulen Sex. Foucault hat die im klassischen Marxismus ausgedrückte Kritik der kapitalistischen Wirtschaftsform aufgegeben, im Austausch für die von ihm propagierte Legitimation des Engagements in unbegrenzten perversen Sex, den er auch selbst wohl auslebte. Was dabei herauskam, war anders, als Foucault es sich vorgestellt hat, was typisch für jeden Teufelspakt ist. Foucault zog eine sexuelle Scheinwelt der politischen Wirklichkeit vor. Was er an unbegrenzten, perversen sexuellen Freiheiten bekam, musste er mit dem Verlust von politischer Macht büßen. 1977 übernahm die Bader-Meinhof-Gruppe in Deutschland die Führung der revolutionären Bewegung von maoistischen Großproletariern in Frankreich. Die entscheidende Frage war ihre Einstellung zur Anwendung von bewaffneter Gewalt. War die Revolution bereit, Morde zu begehen, um ihr Ziel zu erreichen? Im gleichen Moment, als die französischen Linken Nein sagten, sagten die deutschen Linken Ja und stiegen in den Terrorismus ein. 1977 war auch das Jahr, in dem die englische Ausgabe von Foucaults Buch unter dem Titel Discipline and Punish erschien. Ein Ergebnis, welches das akademische Establishment der USA veranlasste, den französischen Philosophen einzuladen, an der Universität von Berkeley, Kalifornien zu lehren, wo die Behörden ihn gewissermaßen als Sokrates des Antilogos installiert. Sowohl David Bowie als auch Michel Foucault waren Ende 1977 in Berlin. Beide Männer erschienen in Playboy's Sex in 1977-Ausgabe. Beide verband ein dauerhaftes Interesse an sexueller Zweideutigkeit bzw. Ambiguität. 1977 war auch ein verhängnisvolles Jahr für Deutschland. Am 5. September hatte die Bader-Meinhof-Gruppe Hans-Martin Schleyer gekidnappt. Schleyer war Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Zwei Organisationen, die die Interesse der kapitalistischen Klasse in Deutschland repräsentierten. Am 17. Oktober 1977 hatten Mitglieder der Volksfront für die Befreiung von Palästina, der Landshut gekapert und von Bader und waren auch schließlich anschließend nach Mogadischu geflogen, wo sie die Freilassung von Bader, Meinhof, Enslin und alle weiteren Gefangenen der RAF forderten. Die Verhandlungen kamen zu einem jähen Ende, als deutsche Fallschirmjäger die Landshut stürmten und die Geisel befreiten. Einen Tag später tötete die RAF Schleyer, dessen Leiche im Kofferraum eines Audis 100 in Mühlhausen, Frankreich, gefunden wurde. Mit Schleyers Tod, ja, Frankreich. Schleyers Tod und den kurz danach folgenden Selbstmorden von Bader, Meinhof und Enslin brach die revolutionäre Bewegung in Deutschland zusammen. Die Ernüchterung, die die deutsche Linke in diesem Moment fühlte, fand ihren Ausdruck in dem sogenannten Tu-Nix-Kongress, der in Berlin im Januar 1978 stattfand. Das Wort Tu-Nix war ein ausgeklügeltes Wortspiel, basierend auf der Tatsache, dass dieser Kongress an der Technischen Universität, das heißt TU, stattfand und dass die Wortsilbe Nix ein umgangssprachliches Symbol für Nix, was ursprünglich wie ein Ort klang, sagen wir mal Tunis, beschrieb in Wirklichkeit den Geisteszustand des Nichttuns. Tunix war das passende Wort für die Erschöpfung der Terrorsympathisanten unter den linken deutschen Studenten. Nach 10 Jahren der revolutionären Erwartung. Die deutschen Studenten hatten auf Godot, die revolutionäre Apokalypse, gewartet und Godot war nicht gekommen. Die Studenten waren angeekelt von den sinnlosen Gewalt, die an Godots Stelle getreten war und entschlossen sich, lieber dazu nichts zu tun. Die revolutionäre Bewegung war dabei, war vorbei. Nach seinem Auftritt beim Tunix-Kongress erlebte Michel Foucault noch eine weitere Bekehrung. Am 10. Januar 1979, ein Monat bevor den Ayatollah Khomeini aus dem Exil in den Iran zurückkehrte, gab Foucault bekannt, dass er jetzt ein Anhänger von Ludwig von Mises und Friedrich Hayek und deren Wirtschaftslehrer der sogenannten österreichischen Schule geworden sei. Diese von Michel Foucault verkörperte giftige Kombination von Schulenbefreiung und libertären Wirtschaftslehrer zerstörte, was einmal links war, und bereitete den Weg für die Wiederbelebung eines ungezügelten Kapitalismus unter Reagan und Thatcher. Die jüdische dominierte sexuelle Revolution, die damit begann, dass der katholische Production Code Hollywoods Mitte der 60er Jahre innerhalb von nur 2 Jahren gekippt wurde, fand ihren Höhepunkt in der Entkriminalisierung der Abtreibung. Die Auflösung des Production Codes begann mit dem Erscheinen von Sidney Lumets Film The Fundflyer und endete mit der Veröffentlichung von Mike Nichols' Film Wer hat Angst vor Virginia Woolf im Jahr 1967. Die Entkriminalisierung des Wuchers, die durch die Monetary Act von 1980 ermöglicht wurde, war nicht mehr und nicht weniger als eine Folgeerscheinung der sogenannten sexuellen Revolution. Wirtschaftshistoriker William Grider sieht dieselbe Verbindung. Er schreibt, einige Jahre lang befasste sich die amerikanische Gesellschaft vor allem mit der moralischen Befreiung. Die katholische Sünde der Abtreibung wurde legalisiert. Moralische Maßstäbe, die über Jahrhunderte gültig waren, wurden abgeschafft und machten der Hemmungslosigkeit Platz. Was früher allgemein als sündhaft galt, wurde nun auf die Ebene einer Privatangelegenheit herabgestuft und hatte somit keine öffentliche Bedeutung mehr. In diesem Klima des moralischen Wandels fand auch die Liberalisierung der amerikanischen Wirtschaft statt. Was vormals verboten war, gab nun als erlaubt. All das wurde durch die Gesetzgebung des Kongresses legitimisiert. In der Wahl von 2012 zeigt sich der vorläufige Höhepunkt dieses Trends. Das demokratische Prinzip, ein Mann, eine Stimme, war abgeschafft worden und hieß nun ein Dollar, eine Stimme. Der beste Repräsentant dieses Prinzips ist wohl Sheldon Adelson, der Casino-Besitzer und Mäzen der Republican Party. Die Geschichte hat nun ihr Urteil gefällt. Der Westen, wie Denethor in Tolkiens Der Herr der Ringe behauptet, hat versagt. Der Westen hat versagt, weil er sich von seinen eigenen geistigen Wurzeln entfernt hat. Europa bekam seine Erbe von der katholischen Kirche, im Besonderen von Heiligen Benedikt, der den barbarischen Germanen den christlichen Glauben lehrte. Dadurch konnte eine Zivilisation entstehen, die auf den beiden Stützpfeilern Ora et Labora, Beter und Arbeiter, aufbaute. Das Heilige Römische Reich war das einzige politische Gebilde in der Geschichte, das den Mut hatte zu erklären, Arbeit verdient Respekt. Selbst Opfer von Social Engineering wollen die Deutschen selber jetzt den hereinflutenden Emigranten aufzwingen. Im Stern lesen wir, dass die deutschen Social Engineers den jungen Muslimen aus Mogadischu das Flirten beibringen wollen. Wir brauchen jetzt ein neues Paradigma, um das Paradigma des jüdischen revolutionären Geistes zu ersetzen. Das neue Paradigma symbolisieren die drei Könige aus dem Morgenland. Diese drei Perser waren die ersten Heiden, die den fleischgewordenen Logos verehrt haben. Auf Englisch nennen wir diese drei Könige the Three Wise Men, weil sie den Logos, den Gott im Himmel mit dem Stern von Bethlehem sichtbar gemacht hat, erkannt haben. Die drei Weisen aus dem Orient waren anders als die dekadenten Philosophen aus dem Westen, die der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer beschreibt. Diese waren geschult, die Wahrheit in ihrer Bosheit gefangen zu halten. Michel Foucault, der als Katholik groß geworden ist, kann als Beispiel für den dekadenten Zustand westlicher Philosophie dienen. Diese dekadenten Philosophen kannten Gott und doch weigerten sie sich, ihn als Gott zu ehren oder ihm zu danken. Stattdessen machten sie Unsinn aus der Logik und ließen sich ihre leeren Köpfe verfinstern. Je mehr sie sich Philosophen genannt haben, fährt der Apostel Paulus fort, desto dummer würden sie. Mit dem homosexuellen Foucault als ihren intellektuellen Führer wandten sich die Weisen des Westens von natürlichem Verkehr ab und hin zu unnatürlichen Praktiken. Ihre Männer haben sich gegenseitig mit Leidenschaft betrachtet und natürlichen Verkehr aufgegeben. Männer tun schamlose Dinge mit Männern und bekommen eine angemessene Belohnung für ihre Perversion. Michel Foucault, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, starb im Jahr 1984 an AIDS. Nach einem Jahrzehnt voller sexueller Erniedrigung in den Badehäusern von San Francisco. Michel Foucault ist der Schutzpatron des dekadenten Westens. Deshalb hat der Westen versagt. Anders als in Europa und Amerika, die Foucault in die Knechtschaft gefolgt sind, nehmen wir als unser Vorbild die drei Perser, die einen Stern gefolgt waren. Warum sind sie unser Vorbild? Erstens aufgrund ihrer Intelligenz. Sie konnten den Logos im Himmel erkennen, weil sie die Schöpfung Gottes studiert haben. Zweitens sind sie unser Vorbild wegen ihres Willens. Die Magi, die sind unser Vorbild, weil sie den Mut hatten, diesen Stern zu folgen, egal wohin er sie führte. Haben wir den gleichen Mut? Wenn wir keinen Mut haben, werden wir nichts erreichen. Und schließlich sind die drei Könige unser Vorbild wegen ihrer List. Sie waren klug genug, um zu verstehen, dass sie nicht den herkömmlichen politischen Diskurs und dessen Kategorien akzeptieren dürfen. Nachdem sie in einem Traum gewarnt worden waren, nicht wieder zu Herodes zu gehen, sind sie in ihr eigenes Land auf einem anderen Weg zurückgegangen. Wie die Weisen sind auch wir aufgerufen, auf eine andere Art und Weise in unser eigenes Land zurückzukehren. Wir werden den Befehl von Herodes, die Unschuldigen zu schlachten, das werden wir ignorieren und keine Komplizen in seine Pläne werden. Wir sind gefordert, die obsoleten politischen Kategorien des Herodes zu verlassen, die so viel Chaos in der Welt verursacht haben. Wir sind nicht nur aufgerufen, den jüdischen revolutionären Geist zu meinen, sondern ihn offen und aktiv entgegenzusetzen. Die Alternative zum Vorbild der drei Weisen aus dem Morgenland sind jetzt klar. Die Alternative ist der jüdische revolutionäre Geist, verkörpert in der homosexuellen Agenda des großen Satans. Also Amerika. Oder in der Agenda der leberfressenden Barbaren in Syrien und in Irak, die als Daesh oder ISIS bekannt sind. Was haben homosexuelle Revolutionäre wie Michel Foucault gemeinsam mit der leberfressenden Takfiri aus Syrien? Beide glauben, dass der Wille der Vernunft überlegen ist. Wir sind weise Männer, weil wir im Gegenteil glauben, dass wir unseren Willen dem Logos unterordnen müssen. Wir glauben, dass wir dem Stern des Logos folgen müssen, weil wir der Heilige Johannes, wie der Heilige Johannes gesagt hat, weil kein Logos ein Theos, weil Logos der Logos Gott ist. Mit den Weisen als unsere Vorbilder bitten wir für den Mut, dem Stern des Logos zu folgen, egal wohin er uns führt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.